Verdammte Yuppies. Es ist bereits später Nachmittag, als ich die Unterbergstraße entlang laufe. Ich habe leichte Kopfschmerzen und bin erschöpft. Den ganzen Tag musste ich Möbel schleppen. Was für ein Scheißjob. Aber momentan muss man nehmen, was man kriegt. Mein Kumpel Ali hatte mir den Auftrag beschafft. Er arbeitet für ein Umzugsunternehmen und ab und zu, wenn einer seiner Kollegen krank wird, springe ich spontan ein. Für meinen kaputten Rücken ist das eigentlich Gift, aber sie zahlen schwarz und es gibt oft ein gutes Trinkgeld obendrauf. Die Leute in der Firma sehen es nur nicht gerne, wenn während der Arbeit getrunken wird, und so konnte ich lediglich zwei kleine Flaschen Chantrie kippen, als ich alleine im Keller war. Als ich um 16 Uhr endlich zu Hause war, bin ich nur schnell unter die Dusche und dann sofort losgedüst, einem weiteren Chantrie in der Hand. Ich spüre den Tag in meinen Knochen, während ich so die Straße entlang laufe. Bis zur Kneipe sind es von meiner Wohnung etwa 15 Minuten Fußmarsch. Genug Zeit, um in Ruhe den Schnaps zu trinken und eine Zigarette zu rauchen. Es hat angefangen zu nieseln und die Zigarette ist bereits feucht und schmeckt widerlich. Ich hoffe nur, dass ich ohne weitere Verzögerung in die Kneipe komme. Auf den Straßen herrscht ein reges Treiben. Um diese Zeit kommen immer alle Idioten aus der Arbeit und blockieren dann sämtliche U-Bahnen, Kioske und Supermärkte. Vorhin an der Ampel kam mir so ein Yuppie-Arschloch zu nahe, sodass ich ihn anrempeln musste. Geht's noch? Fragte er mich, woraufhin ich antwortete, halt bloß dein dummes Maul, du Lackaffe. Daraufhin sah er mich nur verängstigt an und ging zügig seiner Wege. Ich trinke die restliche Flasche Chantrey in einem Zug aus und stelle sie auf einem Stromkasten ab. Dann betrete ich Ursis Eck, meine Stammkneipe. Ursi steht hinter dem Tresen und poliert einen alten Steinkrug. Am Tresen stehen Beppo, Michi und Walter. Hinten im Eck sehe ich auch einige bekannte Gesichter, aber ich gehe direkt an die Bar und setze mich zum Walter.
Hey, Ecki, da bist du ja endlich. Was hast du jetzt so lange gemacht? Sonst bist du nie so spät.
Hör mir auf, ich muss mal wieder Geld verdienen. Hab bis an einem Scheißumzug die Möbel gemacht. Ursi, bring's mir bitte gleich eine halbe und einen Willi.
Grüß dich, Ecki, ich bring's dir gleich.
Ich grüße freundlich rüber zu Beppo und Michi, die gerade in eine politische Diskussion vertieft sind. Beppo regt sich scheinbar wieder über die Kanacken auf und Michi erklärt ihm,
lass die riechen einfach anders, diese Muselmänner.
Sie scheinen mich gar nicht zu bemerken.
Haben die wenigstens gescheit zahlt bei deinem Umzug, will Walter wissen.
Die zahlen immer recht gut, alles schwarz, verstehst. Aber die beschissenen Kunden haben kein Trinkgeld gegeben. Ich wollte mir diese Typen schon vorknöpfen, aber die Kollegen haben mich zurückgehalten.
Saubande, wer gibt denn dem Packer kein Trinkgeld?
Endlich kommt Ursi mit dem Bier und dem Schnaps. Also zum Wohle, prost ich in keine bestimmte Richtung. Ich trinke den Schnaps als erstes und nehme dann gleich einen kräftigen Schluck Bier. Das tut gut. Ich zünde mir einen meiner Zigarillos an und frage Walter nach seinem Tag.
Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich hab mir daheim ein paar Schwammerl ausbraten und bin dann direkt hierher.
Walter ist mit 55 in Frührente gegangen. Damals war er Schlosser beim Siemens, aber als seine Frau den Verstand verloren hat, fing er an, auch während der Arbeit zu trinken. Nach einiger Zeit haben sie ihm dann eine Abfindung angeboten, wenn er früher in Rente geht. Der Glückspilz. Mit der Abfindung und der Rente kommt er gut über die Runden, ohne einen Finger krümmen zu müssen. Ursi, machst uns noch mal eine Runde, sage ich und deute auf unsere mittlerweile leeren Gläser. Wie geht's deiner Liesel zurzeit, frage ich Walter. Er rollt mit den Augen und seufzt.
Ach, weißt, ich besuche sie zwar immer noch fünfmal die Woche, aber oft erkennt sie mich gar nicht.
Ursi stellt die Biere auf den Tresen und macht einen weiteren Strich an unsere Bierdeckel.
Der Doktor sagt, sie wird jetzt zusehends abbauen. Wahrscheinlich weiß sie in ein paar Monaten gar nicht mehr, wer ich bin.
Er trinkt hastig einige Schlücke von seinem Bier.
Es ist, wie es ist,
sagt er und starrt dabei ins Leere. Scheint, als hätte er von dem Thema erstmal genug. Ich zünde mir noch einen Zigarillo an und gehe erstmal pissen. Auf dem Weg zur Toilette begrüße ich Milo, der am Automaten sitzt. Er grüßt nicht zurück und schaut konzentriert auf die blinkende, ratternde Maschine. Scheinbar hat er gerade eine Pechsträhne. Die Toiletten in Ursis Eck sind seit den 70ern nicht mehr renoviert worden, aber werden zumindest täglich gereinigt. Der Geruch von Klostein weht einem bereits auf dem Weg ins Gesicht. Ich stelle mich an ein Pissoir und denke darüber nach, wie lange wohl das Geld von meinem heutigen Job reichen wird. Genau 180 Euro waren es. Je nachdem werde ich damit 2 bis 3 Tage durchkommen. Das Geld vom Amt kommt erst wieder in 5 Tagen, das heißt, ich werde mir noch irgendwas einfallen lassen müssen. Auf dem Weg nach draußen sehe ich Beppo mit einem Fremden am Ecktisch sitzen. Michi und Walter sitzen alleine am Tresen, schweigen vor sich hin und hängen in ihren Gläsern. Etwas Gesellschaft wäre jetzt schon gut, auch wenn ich keine Lust auf Fremde habe, setze ich mich dennoch an den Ecktisch dazu. Etwa 2 Stunden später bin ich bereits stark alkoholisiert und bestelle meine 8. halbe. Beppo ist für seine Verhältnisse noch relativ nüchtern und beschwert sich seit circa einer halben Stunde über seinen neuen Chef. Der Fremde, der sich als Hubertus vorgestellt hat, redet nicht viel und so ist er ein dankbares Opfer für den Monolog von Beppo.
Weißt, der Typ hat keine Ahnung vom Arbeiten.
Du musst dir wohl dem seine Hände anschauen. Unfassbar, wie die Hände von einem kleinen Madel. Der sollte lieber Klavier spielen und sein scheiß Maul halten. Der hat doch in seinem Leben noch keinen Tag körperlich gearbeitet. Und will mir erzählen, wie ich die scheiß Rohre zu verlegen habe, der ist vielleicht 25, wenn's reicht, die Drecksau.
Seine Geschichte erinnert mich ein bisschen an meinen alten Job, als ich noch Heizungsinstallateur war. War damals der beste Mitarbeiter im gesamten Laden. Ich meine, ich habe die Firma quasi mit aufgebaut und anstatt das zu würdigen, um mich zum Partner zu machen, holte er einfach seine Drecksau von Schwager in den Betrieb. Und der meint mir dann plötzlich Anweisungen machen zu können. Einer von diesen studierten Nixkönnern. Irgendwann, als er mal wieder frech war, habe ich ihm dann sauber eine aufgestrichen und dann war der Ärger groß. Entlassung, Gerichtsverfahren und alles, was dazu gehört. Was für eine feige Sau. Wenn dieser Studierte nicht gewesen wäre, wäre ich heute ein gemachter Mann. Aber was soll's. Meine achte Halbe ging erstaunlich schnell runter und ich fühle mich eigentlich ganz gut. Dieser Hubertus aber scheint von seinem letzten Schnaps heftig Schlagseite zu haben, denn er taumelt völlig abwesend Richtung Ausgang. Zum Ärger von Beppo, denn der hat jetzt niemanden mehr, den er voll quatschen kann. Außer natürlich mich. Und so setzt er sich direkt neben mich und führt seine Beschwerden weiter aus.
Allein heute schon wieder. Da kommt er an, während ich gerade die Rohrreinigungsspirale vom Absauger neu einbaue und meint, das darfst nicht ohne Handschuh machen. Da sag ich zu ihm, du kannst mir vielleicht was von Vorschriften erzählen, aber nicht, wie man die Maschine bedient.
So eine Arschgeige, sage ich. Jetzt verstehst du vielleicht, warum ich damals den Krüppel bei mir zum Teufel gehauen habe.
Mei Hecki, das war aber auch einfach eine Scheißgeschichte bei dir damals. Das hättest du nicht machen dürfen. Das hat so viel Schaden angerichtet.
Was für ein Penner. Wie kommt er dazu, mich zu verurteilen? Nur weil er so ein Weicher ist und sich von seinem dämlichen Chef alles gefallen lässt, um sich dann hier auszuweinen? Zum Glück hat er jetzt wenigstens mit seinem Monolog aufgehört. Aber ich habe genug von ihm. Ich bestelle mir bei Ursi noch einen Pilz in der Flasche für den Heimweg, zahle die Rechnung und spaziere nach Hause. Daheim angekommen finde ich noch zwei kleine Unterberg und eine halbe Wurstsemmel im Kühlschrank. Ich konsumiere beides vor dem Fernseher und rauche noch eine Zigarette. Da ich von dem anstrengenden Tag mittlerweile extrem erschöpft bin, ziehe ich einfach nur schnell meine Schuhe und Hose aus und lege mich dann direkt auf die Couch zum Schlafen. Als ich am nächsten Tag aufwache, bin ich immer noch etwas gerädert, also entscheide ich mich dazu, erstmal unter die Dusche zu gehen. Ich verbringe eine gute halbe Stunde damit, mich abwechselnd heiß und kalt abzuduschen, wodurch sich mein angeschlagener Kreislauf etwas erholt. Danach fühle ich mich kaum mehr betrunken und sogar fit genug, mir die Zähne zu putzen und mich zu rasieren. Da ich nichts mehr zu essen im Haus habe, beschließe ich gleich loszuziehen. Ich ziehe mir das letzte frische Hemd, das im Schrank ist, an, nehme meinen Schlüssel und verlasse die Wohnung. Im Treppenhaus werde ich fast von diesem dämlichen Juppie überrannt, der vor einigen Wochen hier eingezogen ist.
Oh, bitte entschuldigen Sie. Ich habe meinen Kopf heute scheinbar woanders. Schönen Tag noch, sagt er. Und bevor ich überhaupt dazu komme zu antworten, ist er schon aus dem Haus gestürmt.
Dieses arrogante Arschloch. Er meint wohl nur, weil er die riesige Dachgeschosswohnung mietet und im Anzug rumläuft, könnte er sich hier im Haus aufführen, wie er will. Für diesen Typen ist man mittlerweile nirgendwo mehr sicher. Um mich zu beruhigen, rauche ich erstmal eine Zigarette. Da ich noch nichts im Magen habe, fühle ich mich schon nach einigen Zügen sehr unwohl und mache sie nach der Hälfte wieder aus. Mit einem etwas flauen Magen komme ich bei strahlendem Sonnenschein an meinem Stammkiosk an. Der Besitzer heißt Rudi und ist immer gut gelaunt.
Hecki, alter Rundtreiber, wie geht's heute? Was kann ich dir Gutes tun?
Grüß dich, Rudi. Bei mir ist alles wie immer. Viel Arbeit, wenig Geld. Wie geht's dir? Gibst du mir bitte einen Kaffee und eine Butterbrezen?
Klar, Hecki, gebe ich dir glatt. Nach 2,75 Euro.
Wir sind drei, stimmt so. Dank dir und halt die Ohren steif.
Du auch, Hecki. Bleib gesund.
Ich nehme die Brezen und den Kaffee mit und suche mir eine nette Bank mit Blick auf die Isar. Ich frühstücke entspannt, rauche ein Zigarillo und beobachte die vorbeikommenden Leute. Einige ältere Damen gehen in einer fast schon provokant langsamen Art und Weise den Weg entlang. Ansonsten ein paar junge Männer mit dämlichen Frisuren, die auf teuren Fahrrädern in ihre bescheuerten Jobs fahren. Was diese Leute auch heutzutage anhaben. Die Männer sehen aus wie Frauen und die Frauen wie Männer. Haben die sich das einfallen lassen, um die Menschheit zu verwirren oder was zum Teufel soll das? Ich verstehe auch nicht, woher diese jungen Leute immer das Geld haben. Die können doch heutzutage nichts mehr, außer auf ihre Handys zu glotzen. Damit kann man doch kein Geld verdienen. Von dem weiß wahrscheinlich keiner, wie man einen Spülkasten repariert oder eine Heizung anschließt. Nicht mehr überlebensfähig, diese neue Generation. So langsam bekomme ich Durst und so beschließe ich, nochmal beim Rudi vorbeizuschauen und mich dann langsam auf den Weg ins Augustiner zu machen. Ich kaufe mir einen Radler für den Weg sowie zwei Schachteln HB und mache mich mit dem Bus auf den Weg. Im Augustiner gehe ich direkt die Treppe hoch zu meinem Stammtisch. Dort angekommen muss ich feststellen, dass bereits der Bertel am Tisch sitzt. Ausgerechnet diese Nervensäge. Bertel ist 53, bezieht Invalidenrente und redet exakt so wie Barney Geröllhammer. Im Grunde sieht er auch genauso aus.
Hey, Hecki, das ist ja eine positive Überraschung. Lange nicht mehr gesehen, alles Paletti.
Grüß dich, Bertel. Ja, alles gut. Bei dir? Und schon fängt er an, mich voll zu schweinen. Von seiner Mutter, die ihm gestern einen Schweinsbraten gemacht hat. Von seinem Bein, das seit seinem Unfall immer noch schmerzt. Von einem Wiedereingliederungsvertrag in die Arbeitswelt, den er ja längst in der Tasche hat und nur noch auf die Freigabe durch seine Versicherung wartet. Von seinem gestrigen legendären Abend mit dem Chef vom Augustiner, wer es glaubt, wird selig. Von seiner Schwester, die jetzt ihre eigene Wirtschaft mit 66 Jahren aufmacht und so weiter und so weiter. Keine Ahnung, woher ich diesen Schwätzer überhaupt ursprünglich kenne, aber jedes Mal, wenn ich ihn treffe, quatscht er mich ohne Punkt und Komma voll. Irgendwann kommt endlich mein Essen und ich hoffe nur, dass ich hier schnell wieder rauskomme. Ich schlinge das Händel schnell in mich rein, bestelle mir noch eine halbe und die Rechnung. Inzwischen erzählt der Bertel von irgendeiner Beerdigung, auf der er neulich war.
Weißt schon, der alte Neueger aus der Schlosserei, da war die ganze Sippe von denen mit dabei. Außer natürlich am Neueger Hupsi, weil er hat sich nicht mit dem verstanden.
Selbst wenn ich wüsste, wer all diese Leute sind, würde mich seine Geschichte nicht interessieren. Ich trinke das Bier hastig zu Ende und behaupte, ich hätte noch einen Termin beim Arbeitsamt. Mit schnellen Schritten verlasse ich den Tisch, während mir Bertel noch irgendwelche dämlichen Witze hinterherbrüllt. Was für ein Arschloch. Endlich stehe ich unten auf der Straße und fühle mich wieder sicher vor diesem Typen. Diese ganze Situation hat zwar keine 1,5 Stunden gedauert und ich habe währenddessen auch 4 halbe getrunken, aber dennoch bin ich extrem gestresst. Ich brauche dringend noch was zu trinken. So biege ich in die nächste Straße ab und finde zum Glück einen Getränkemarkt. Dort kaufe ich eine Flasche Jägermeister und eine neue Packung Zigarillos. Anschließend spaziere ich rüber zum Nymphenbrunnen und suche mir eine freie Bank. Es sind zwar ein paar bekannte Gesichter auf den anderen Bänken, aber ich will jetzt eigentlich meine Ruhe. Ich rauche gleich 2 Zigarillos hintereinander und trinke währenddessen einige Schlücke aus der Jägermeisterflasche. Das Zwitschern der Vögel und das Plätschern des Brunnens beruhigen mich etwas und nachdem ich die Flasche fast ausgetrunken habe, schließe ich meine Augen und döse vor mich hin.
Hey, Ecki, alles in Ordnung mit dir?
Ich schrecke hoch. Vor mir steht ein Mann mittleren Alters mit zerfurchtem Gesicht. Ich versuche es einzuordnen, aber ich komme nicht drauf, wer es sein könnte.
Ecki, geht's dir gut?
Hä? Ja, ja, alles in Ordnung. Ich bin scheinbar eingeschlafen.
Ja, dann ist's ja gut. Ich hatte Angst, du wärst ohnmächtig.
Ich sagte doch, mir fehlt nichts, sage ich wütend und mache eine abfällige Geste.
Okay, ist ja schon gut,
sagt der Fremde und schlürft langsam von dann, während er noch unverständliches Zeug vor sich hin brabbelt. Vermutlich einer von den Assis aus dem Herrenwohnheim. Mit einigen von denen bin ich schon ein paar Mal hier in der Gegend abgeschmiert, aber an diesen Typen kann ich mich nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich besser so. Das sind auch wirklich die fertigsten Säufer. Ich sehe mich um. Nicht viel los auf den Straßen. Es ist bereits später Nachmittag und ich habe einen üblen Brand und bekomme auch langsam Kopfschmerzen. Ich muss zusehen, dass ich schnell in eine Kneipe komme. Hier in der Gegend war ich schon länger nicht mehr auf Tour. Ich entschließe mich dazu, ins Rennstüberl zu gehen, da es nur einige Minuten von hier entfernt liegt. Dort angekommen stehen einige Kroaten vor der Tür, rauchen und unterhalten sich auf Jugoslawisch. Ich nicke ihnen zu und betrete die Kneipe. Drinnen schlägt mir der Geruch von abgestandenem Bier und verrauchten Vorhängen wie eine Mauer entgegen. Die Sonne scheint schummrig durch die Fenster und ein paar kleine Lampen geben zusätzliches Licht in dieser ansonsten sehr düsteren Spelunke. Ich gehe an den Tresen und bestelle ein Weißbier. Der Wirt sieht aus, als wäre er ungefähr 80 Jahre alt und bewegt sich wie ein Geist. Als er mir das Weißbier hinstellt, brabbelt er irgendwas Unverständliches in seinen Bart. Ich könnte noch nicht einmal sagen, ob er Deutscher, Jugo oder sonst was ist, so undeutlich spricht er. Aber was soll's. Ich trinke das Weißbier zügig im Stehen aus, bestelle mir dann ein helles und setze mich an einen der leerstehenden Tische im hintersten Eck der Kneipe. Die Typen hier drin sind alle etwas still und starren apathisch auf ihre Gläser. Die einzigen, die reden, sind die beiden Kroaten vor der Tür. Irgendwie hatte ich den Laden gemütlicher in Erinnerung, aber ich war auch schon eine Ewigkeit nicht mehr hier. Da ich zu fertig bin, um in eine andere Kneipe umzuziehen, beschließe ich zu bleiben. Ich trinke in einem hohen Tempo diverse halbe und zwischendurch ein paar kleine Schnäpse, um diesen Laden irgendwie zu ertragen. Man muss sich nur mal all diese kaputten Gestalten anschauen. Die Spelunke ist wirklich die Endstation. Die Leute wirken wie Gespenster, wie Schatten ihrer selbst. Was habe ich nur zwischen denen verloren? Bin ich langsam auch auf diesem Niveau? Bin ich ganz unten angekommen? Ach, Blödsinn. Ich bin zumindest noch imstande, mich zu unterhalten und hin und wieder arbeiten zu gehen. Während diese Säufer hier zu nichts mehr imstande sind, außer hier zu sein. Ich glaube, den einen habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass er mal eine Zeit lang mit dem Beppo am Bau gearbeitet hat. Angeblich ist er abgestürzt, als seine Frau ermordet wurde. Seitdem wohnt er in einer verlassenen, zugemüllten Gartenhütte und ist neben seinem Alkoholismus auch noch heroinabhängig. Allerdings schmückt der Beppo Geschichten auch gerne aus. Es kann also auch sein, dass seine Frau ihn einfach nur verlassen hat und er neben seinem Alkoholismus nur nikotinabhängig ist. Immerhin hat der Beppo auch mal behauptet, seinem Onkel würde ein Supermarkt gehören, bis sich herausgestellt hat, dass er da nur einkauft. Aber wenn ich mir diesen Typen so anschaue, traue ich ihm eigentlich beide Versionen zu. So vergeht die Zeit, während ich vor mich hin grübele und ein Bier nach dem anderen in mich hineinschütte. Mittlerweile ist es draußen dunkel und ich tue mir schwer, noch geradeaus zu schauen. Ich könnte nicht mehr sagen, wie lange ich schon hier bin oder wie viele halbe ich schon getrunken habe. Mir fällt es sogar schwer einzuordnen, woher die halbvollen Getränke an meinem Tisch kommen. Scheinbar bin ich auch irgendwann mit einem der beiden Kroaten aneinander geraten, denn er sieht ständig verächtlich zu mir rüber und schimpft auf Kroatisch vor sich hin. Plötzlich stelle ich fest, dass ich keine Zigarillos mehr habe, obwohl ich doch gerade noch eine volle Schachtel hatte. Vielleicht hat sie dieser Kroate geklaut. Plötzlich finde ich mich wieder in einer lautstarken Diskussion mit den beiden Kroaten und dem Wirt. Ich verstehe nicht genau, um was es geht, aber der Wirt brüllt ständig,
das langt nicht, das langt nicht.
Und die beiden anderen schubsen mich und schreien irgendwelche Beschimpfungen. Irgendwann fange ich an, einfach um mich zu hauen und plötzlich sehe ich schwarz. Das nächste, was ich wahrnehme, ist, wie ich vor der Kneipe im Gebüsch liege. Der Wirt brüllt irgendwas von Zechpreller und Polizei kommt gleich, Polizei gleich da. Mir ist nicht ganz klar, was passiert ist, aber in mir schreit alles danach, mich hier schnellstmöglich zu verpissen. Also rapple ich mich auf und renne einfach drauf los, ohne einer bestimmten Richtung zu folgen. Hinter mir höre ich noch Gebrüll, aber irgendwie schaffe ich es, in einen kleinen Park zu flüchten, in dem mir scheinbar keiner gefolgt ist. Durch die Aufregung und das Gerenne bin ich wieder etwas klarer geworden. Ich stelle kurz sicher, ob ich all meine Habseligkeiten noch habe und finde dabei die Zigarillos in meiner Hosentasche. Mein Geldbeutel ist auch noch da, allerdings ohne Bargeld. Habe ich tatsächlich schon alles ausgegeben? Konnte ich die Rechnung gerade nicht mehr zahlen? Scheiße. Der Schock trifft mich hart. Ich muss unbedingt noch was trinken, aber ich habe keine verdammte Kohle mehr. Was mache ich denn jetzt? Die einzige Möglichkeit, wo ich hier in der Nähe anschreiben kann, ist das Rabeneck, aber das sind gut 20 Minuten zu Fuß. Aber ich habe keine Wahl, also laufe ich los. Der Weg kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Als ich endlich ankomme, gehe ich, ohne irgendwen zu grüßen, schnurstracks zum Tresen und bestelle eine halbe. Der Wirt sieht mich herablassend an und meint nur, dass du dich noch hier traust. Ich verstehe nicht genau, was er meint, und so wiederhole ich, jetzt gib mir eine halbe, aber zackig, ich habe einen beschissenen Brand.
Weißt was, Hecki? Schleich dich, aber schnell.
Ich erhebe drohend meinen Zeigefinger, aber noch bevor ich dazu komme, etwas zu sagen, eilt der Kellner wieder Blitz hinterm Tresen hervor und packt mich am Kragen.
Ich hab gesagt, du sollst dich schleichen,
brüllt er und drückt mich durch die Tür ins Freie. Ich stolpere und falle auf den harten Pflasterstein. Diese Drecksau, denke ich. Gerade als ich mich erhebe und auf ihn losgehen will, reißt er die Tür zu und verschließt sie von innen. Ich hämmere dagegen. Du feige Sau, komm raus, ich bring dich um. Aber nichts rührt sich im Inneren. Ich nehme einen der Stühle aus dem Außenbereich und dresche damit gegen die Tür. Plötzlich höre ich Sirenen und sehe Blaulicht am Ende der Straße. Dieser Scheißkerl. Ich werfe den Stuhl noch ein letztes Mal gegen die Tür und renne weg. Zum zweiten Mal heute. Das ist echt zu viel für mich. Ich brauche jetzt dringend noch was zu trinken und zwar sofort. Ich renne einige hundert Meter und sehe plötzlich den Eingang zu einer mir unbekannten Kneipe. Ich halte kurz inne, atme einige Male durch und gehe hinein. Zum Teufel mit allen, denke ich. Wenn sie mich wie einen Aussätzigen behandeln, dann benehme ich mich eben auch wie einer. Sie sind selber schuld. Und so beschließe ich, in dieser Kneipe ganz bewusst die Zeche zu prellen. Es ist ohnehin einer dieser widerlichen Läden mit billigen, modernen Möbeln. Eingerichtet wie die Wartehalle in einem Bahnhof. Barhocker aus Blech und Plastiktische wie in einem Fastfood-Lokal. Hinter dem Tresen steht so eine hässliche Schabracke mittlerem Alters mit zu viel Make-up und Kleidung, die für ihre unansehnlichen Rundungen etwas zu körperbetont ist. Was will die schon machen, wenn ich plötzlich einfach verschwinde, ohne zu zahlen? Ich bestelle ein Helles und ein Wodka-Lemon. Sie will zwar gleich kassieren, aber ich sage ihr, sie soll einen Deckel aufmachen. Ich bleibe dann schon am Tresen und zahle am Ende. Ich bin immer noch stinksauer auf diesen dämlichen Kellner von vorhin. Mit zittrigen Händen zünde ich mir eine Zigarette nach der nächsten an und versuche mich zu beruhigen, was mir nach der zweiten Runde Wodka-Lemon halbwegs gelingt. Ich werde jetzt einfach so viel trinken, wie ich will, dann behaupte ich, dass ich schnell telefonieren gehe und dann renne ich einfach weg. Zumindest damit habe ich ja jetzt schon Erfahrung. Nach einer weiteren Runde fange ich sogar an, die Dame hinter dem Tresen charmant anzuflirten und bei der vierten Bestellung fange ich mit ihr ein Gespräch an. Als ich aufwache, brauche ich einige Zeit, um zu realisieren, wo ich bin. Der Raum ist mir zwar völlig unbekannt, aber alles deutet darauf hin, dass ich in einem Krankenhausbett liege. Oh Gott, was ist denn nur passiert? Ich habe schreckliche Kopfschmerzen, mein Rachen schmerzt und ich fühle mich komplett benebelt. Was zum Teufel ist denn gestern noch passiert? Ich weiß nur noch, wie ich die Kellnerin angeflirtet habe. Danach wird alles etwas verschwommen. Ich habe einzelne Szenen im Kopf, wie ich eine dunkle Straße entlang irre. Schemenhafte Erinnerungen, wie ich gradlings stürze, an einer Auseinandersetzung mit einem Typen in Lederjacke und am Blaulicht. Wie ich so versuche, irgendeine klare Erinnerung in meinem Geist zum Leben zu erwecken, kommt eine Krankenschwester in das Zimmer. Mit strenger, abschätziger Miene sieht sie mich an. Na, wieder ins Leben zurückgekehrt? Was will sie damit andeuten? Entschuldigen Sie, ich kann mich an nichts erinnern. Können Sie mir bitte sagen, was passiert ist? Da fragen Sie am besten Ihren Retter. Der sitzt draußen. Ich sage ihm gleich Bescheid, dass Sie wach sind. Was denn für ein Retter? Was zum Teufel ist denn hier nur los? Die Schwester prüft die piepsenden Geräte neben mir und verschwindet wieder aus dem Zimmer. Plötzlich geht die Tür auf. Und wer kommt rein? Dieses Juppie-Arschloch aus der Dachgeschosswohnung. Wollt ihr mich verarschen oder was?
Herr Heckenmüller, ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen?
Ganz gut, aber was ist hier los? Was ist passiert? Wieso bin ich hier?
Können Sie sich an nichts mehr erinnern? Ich habe Sie heute Morgen vor Ihrer Haustür gefunden. Sie lagen in Ihrem Erbrochenen mit einer Platzwunde am Schädel.
Um Gottes Willen.
Ja, danken Sie Gott. Hätte ich Sie nicht gefunden, wären Sie wohl an Ihrem Erbrochenen erstickt. Das Schicksal wollte es wohl so, dass ich ausgerechnet an diesem Tag bis spät nachts im Büro war. Als ich dann gegen 2 Uhr morgens ins Treppenhaus kam, habe ich Sie vor Ihrer Wohnungstür gefunden und sofort den Notarzt verständigt. Die haben Ihnen dann den Magen ausgepumpt und Sie genäht. Sie hatten einen Blutalkoholspiegel von 4,9 Promille.
Oh Mann, das klingt ja alles übel. Wie konnte das nur passieren? Ich habe wirklich einen unfassbaren Filmriss. Wie unangenehm, dass mich ausgerechnet dieser Schnösel finden musste. Zugegeben, er hat mir geholfen und wirkt eigentlich ganz nett, aber wenn er jetzt denkt, dass ich mich bei ihm bedanke, dann ist er bei mir Fehlerplatz. Das passiert mir normalerweise nicht. Ich vertrage scheinbar keinen Wodka.
Herr Heckenmüller, Sie müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass Sie ein Problem haben. Ich meine, 4,9 Promille, das kriegt man nicht zusammen als Gelegenheitstrinker. Ich wohne jetzt seit 10 Monaten im gleichen Haus wie Sie und ich habe Sie noch nie nüchtern gesehen.
Will er mir jetzt eine Moralpredigt halten oder was?
Hören Sie, Ich will Sie nicht verurteilen. Es ist eine Krankheit. Ich weiß, wovon ich rede. Mein Vater war bis zu seinem Tod schwerer Alkoholiker. Ich habe kein moralisches Interesse daran, Ihr Leben zu beurteilen oder Ihnen vorzuschreiben, was Sie zu tun haben. Ich möchte Ihnen nur helfen. Ich weiß, dass der Weg daraus schwer ist, aber wenn Sie meine Hilfe annehmen, werde ich Sie gerne unterstützen. Alleine schafft es niemand aufzuhören.
Ich starre ihn entgeistert an. Was glaubt der Typ eigentlich? Ist er ein Moralapostel? Okay, gestern habe ich es wirklich übertrieben. Aber was will dieser Kerl jetzt von mir? Zugegeben, in letzter Zeit war ich oft betrunken. Aber ich muss mir schließlich auch irgendwie die Zeit vertreiben. Ich brauche jetzt dringend meine Ruhe. Ja, also vielen Dank für Ihre Hilfe. Sie müssen ja jetzt sicherlich arbeiten, sage ich, in der Hoffnung, ihn loszuwerden.
Denken Sie mal darüber nach, Herr Heckenmüller. Ich lasse Ihnen meine Telefonnummer da. Wenn Sie sich doch entschließen sollten, meine Hilfe anzunehmen, melden Sie sich jederzeit bei mir. Ich komme auch gerne mit zu den Treffen bei den anonymen Alkoholikern, wenn Sie möchten. Sie sind nicht alleine mit diesem Problem. Jetzt erholen Sie sich erstmal.
Mit diesen Worten reicht er mir eine Visitenkarte und verlässt das Zimmer. Arroganter Schnösel. Wie kommt er darauf, dass ich Hilfe brauche? Was kann der denn bitte, dass ich nicht kann? Langsam bekomme ich sogar ein schlechtes Gewissen. So viel hätte ich wirklich nicht trinken dürfen. Es passiert mir selten, dass ich solche Ausfälle habe. Vielleicht trete ich in nächster Zeit etwas zurück. Ich fühle mich ohnehin, als könnte ich erstmal keinen Alkohol in mich reinbekommen. Die folgenden 2 Tage behalten mich die Ärzte noch zur Beobachtung da. Ich muss irgendwelche dämlichen Tests in irgendwelchen dämlichen Röhren machen, bekomme schlechtes Essen und muss mich mit den hochnäsigen Krankenschwestern rumärgern. Einer der Ärzte macht ein paar düstere Prophezeiungen aufgrund meiner Blutwerte, aber ansonsten bleibe ich von weiteren Moralpredigten verschont. Der Dachgeschoss-Juppie ruft einmal zwischendurch an, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen und um seine angebliche Erleichterung zu bekunden, dass nichts Schlimmes passiert ist. Am 3. Tag werde ich entlassen und fahre mit der U-Bahn zurück in meine Wohnung. Dort angekommen, weiß ich nicht viel mit mir anzufangen. Ich fühle mich immer noch etwas seltsam und benommen. So wirklich Lust zu trinken habe ich eigentlich nicht und irgendwie plagt mich noch immer ein schlechtes Gewissen wegen meines Absturzes. Da ich mal wieder nichts zu essen im Haus habe, beschließe ich einkaufen zu gehen und dann etwas zu kochen. So habe ich zumindest einen Plan für die nächsten Stunden. Da das Amt immer pünktlich meine Bezüge überweist, muss ich mir zumindest die kommenden Tage keine Gedanken um Geld machen. Ich kaufe frische Sachen, um mir zu Hause eine Kartoffelsuppe zu machen. Das habe ich schon lange nicht mehr geschafft. Da ich die letzten Tage nur diesen scheußlichen Krankenhausfraß zu mir genommen habe, freue ich mich jetzt richtig darauf, etwas Selbstgekochtes zu essen. Ich kaufe noch 2 Flaschen Cola und nehme mir vor, alles gemütlich vor dem Fernseher zu konsumieren. Zu Hause lade ich die Einkäufe vor der Tür ab und gehe zum Briefkasten, um die Post der letzten Tage herauszuholen. Gerade noch rechtzeitig höre ich, wie der Dachgeschoss-Juppie telefonierend die Treppen runterkommt. Ich haste schnell zur Hintertür, um mich im Innenhof zu verstecken, bis er weg ist. Diesen Typen hätte ich jetzt nicht ertragen. Als ich zurück ins Treppenhaus komme, sehe ich eine schwarze Tasche vor den Briefkästen stehen. Scheinbar hat der Juppie sie vergessen, als er seine Post geholt hat. Ich hebe sie auf und schaue, was drin ist. Ein Laptop, sein Geldbeutel sowie einige Kabel und Dokumente. Da er mir quasi das Leben gerettet hat, versteht es sich eigentlich von selbst, dass ich ihm die Tasche jetzt hinterher trage. Ich zögere kurz und verlasse dann das Haus in Richtung Straße. Zum Teufel mit dem Juppie, denke ich. Ich spaziere etwas durch die Gegend, die Tasche in der Hand und komme mir eigentlich recht zünftig damit vor. Ich flaniere die kleinen Straßen entlang in Richtung Isar. Irgendwann wird mir die Tasche aber doch zu schwer. Ich nehme den Geldbeutel raus und nutze einen kurzen Moment, in dem niemand in der Nähe ist, um die Tasche mitsamt dem restlichen Inhalt in die Isar zu werfen. Dann mache ich mich auf den Weg in Ursis Eck.